Wir blicken hinter die Kulissen.
Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen.
Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit.
Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum.
Bewusst gemacht.
Der Podcast von Manufaktum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bewusst gemacht. Heute widmen wir uns dem Einkochen, Einwecken oder auch Einmachen. Warum fermentieren wir Gemüse, setzen Sirup oder Likör an und teilen es stolz in den sozialen Netzwerken? Vermutlich, weil es um mehr geht als Vorratshaltung. Heute sprechen wir mit Julia Röder, sie ist Einkochexpertin bei Weck. Weck ist nicht nur eine Traditionsmarke, mit dem Wort Einwecken hat sie sogar den deutschen Wortschatz geprägt. Also Deckel auf und los geht's. Hallo Julia, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo, ich freue mich sehr, danke.
Ja, seit einiger Zeit erlebt das Einkochen ein richtiges Comeback. Warum jetzt? Was steckt hinter dieser Rückbesinnung?
Ja, also man muss da ein bisschen zurückgehen. Die Industrie hat ja so in den 60er Jahren damit angefangen, Fertigprodukte zu entwickeln und die fanden dann auch immer mehr Beliebtheit bei der Bevölkerung. Und ja, irgendwann hat man halt dann festgestellt, dass Fertigprodukte vielleicht zwar zeitsparend sind, aber die Menschen, die reflektieren ja immer mehr ihre Lebensweise, wollen sich fitter fühlen, wollen sich wohlfühlen und selbst eingekochtes ist halt quasi eine Form von Fertiggericht mit dem Unterschied, dass man halt hier weiß, was auch wirklich drin ist und was ich zu mir nehme, ja, was ich meinem Körper gebe. Und ich glaube, das ist schon ein Grund dafür, dass es dieses Revival jetzt gerade gibt.
Das Revival betrifft ja vor allem jetzt auch die jüngeren Generationen. Wie kannst du dir das erklären?
Also diese Do-it-yourself-Themen, die sind ja schon seit längerer Zeit wieder im Kommen. Also man möchte auch bewusster kochen, mit seinem Körper bewusster umgehen. Ja, man möchte sogar bewusster atmen. Da ist es so ganz selbstverständlich, dass man sich halt auch beim Kochen viel mit Lebensmitteln und mit den Methoden zur Zubereitung auseinandersetzt. Da kommt man eigentlich gar nicht ums Thema Einkochen oder Fermentieren drumherum. Vor allem, weil ja heutzutage auch viele oder eigentlich alle berufstätig sind und irgendwie auch auf die Zeit gucken müssen, da nicht mehr irgendwie 6 Stunden am Tag in der Küche verbringen können, um ihr Essen zuzubereiten. Und ich glaube, dass die jüngere Generation, die ist sehr neugierig und sehr experimentierfreudig. Die wollen Dinge ausprobieren und wenn sie dann auch noch feststellen, dass sie damit ihr Leben verbessern, also entweder in Form von gesünderer Ernährung oder dass sie sich mit vorbereiteten Gerichten so den Tag vereinfachen, dann spricht das sich rum im Freundeskreis und schlussendlich kommt es halt auch im besten Fall zu einer Trendwelle. Ja, und dann kommt halt auch noch oft hinzu, dass viele im Keller von der Oma oder von der Uroma irgendwie alte Gläser finden, ja, und die hinterfragen sich halt auch, was ist das eigentlich, was hat man denn damit gemacht? Und wenn die Oma im Optimalfall auch noch zeigen kann, wie man eingekocht hat oder wie man das macht, dann ist das so ein Selbstläufer, sag ich mal, ja.
Aber es ist natürlich auch kreativ, ne? Man lässt sich anstecken von Rezepten, wie etwas vielleicht im Glas auch aussieht. Also mir fällt da jetzt gerade so ein Beispiel ein, und zwar gepickelte Zwiebeln, die in rote Beete eingelegt werden und dann so eine pinke Farbe gekriegt haben. Ja, und es geht natürlich, das hast du jetzt gerade auch angesprochen, um Wertschätzung. Das habe ich selbst gemacht, das werfe ich jetzt nicht einfach weg. Also da habe ich Zeit, Arbeit und Liebe reingesteckt. Ich glaube, das bringt nochmal eine andere Wertschätzung den Lebensmitteln gegenüber, oder?
Also auf jeden Fall. Also das ist wie, wenn ich zu Ikea gehe und mir da Möbel kaufe, ja, und die zu Hause aufbaue. Da weiß ich auch, dass da Arbeit drin steckt. Und man kennt es ist dann fertig und dann, also erst flucht man beim Aufbauen oder in dem Fall beim Einkochen, beim Zubereiten, ja, weil es doch Arbeit ist. Und wenn ich es dann aber fertig habe, dann ist man einfach auch stolz, ja. Dann guckt man sich die Produkte an und denkt, wow, das habe ich selbst gemacht. Total cool. Und wenn ich es dann auch noch verschenken kann, dann ist man ja schon so ein bisschen, die Leute sich dann so freuen und sagen, ja, hast du das wirklich selbst gemacht? Ne? Ist ja schon eine tolle Wertschätzung. Ich glaube aber auch, dass dazu noch so ein Nostalgiegedanke kommt. Also gerade, wenn man eben so die Gläser findet von der Oma oder von der Uroma, dass man sich halt auch oft dann so zurückerinnert, ja. Also, oh, die Oma hat immer das eingekocht oder hier, da gab es immer die besten Zwetschgen oder die Erdbeermarmelade, die war einfach klasse von meiner Oma. Und man erinnert sich da so zurück und man möchte nicht, dass das verloren geht. Man möchte das so wieder aufleben lassen, dieses Gefühl von vielleicht auch Geborgenheit so ein Stück weit, ja.
Ja, vielleicht die Kindheit wieder zurück ins Glas holen, ne?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle. Also ich kenne das auch von mir, ja. Also meine Oma hat auch immer Dinge eingekocht, Aprikosen und Pfirsiche und Kirschen und ich habe das geliebt, ja. Und ich möchte es auch so an meine Kinder irgendwie weitergeben. Also dieses, ja, findet das doch bitte auch toll, so wie ich es toll gefunden habe, ja. Also man hat dann auch manchmal so Ereignisse, die man damit verbindet. Das ist schon schön.
Ich kann mich daran erinnern, wir hatten ziemlich viele Obstbäume, also ziemlich viele Früchte, die im Spätsommer und Frühherbst dann in den Bäumen waren. Und es war dann auch eine wochenendfüllende Aktion, die ich gemeinsam mit meinen Großeltern erleben durfte. Also ich bin mit meinem Opa dann das Obst pflücken gegangen und meinem kleinen Bruder. Und danach haben wir stundenlang mit meiner Oma in der Küche gestanden und haben Kirschkerne rausgepult und köcheln lassen und dann in die Gläser abgefüllt. Und der schönste Moment war, glaube ich, als man dann in den Keller gehen durfte und die Gläser dann ordentlich in das Regal reingestellt hat und die Etiketten in der Hand beschrieben hat. Das war Oma-Kinderzeit. Und ich glaube, wenn man das jetzt selber macht, erinnert man sich an diese Wochenenden zurück und ja, hat, was du gerade gesagt hast, ein Gefühl von Geborgenheit.
Ja, das ist definitiv so. Also es spielt, glaube ich, bei vielen, vielen eine Rolle.
Ja, ja, weg gibt's sehr, sehr lange. Es ist wahrscheinlich mehr als ein Markenname. Der Begriff Einwecken ist ganz fest im deutschen Sprachgebrauch verankert, wie heutzutage vielleicht googeln. Es steht im Duden. Wie kam es eigentlich zu dieser Verbindung? Also was war die ursprüngliche Idee hinter weg?
Also die Idee war eigentlich schon von Anfang an, Lebensmittel auf Dauer haltbar zu machen. Also es wurde jetzt nicht durch Zufall erfunden und dann wurde weg draus. Man musste halt vielleicht auch noch mal ein bisschen zurückgehen. Also zur damaligen Zeit gab es ja schon viele Selbstversorger. Also viele Menschen hatten einfach einen Hof mit Feldern und Vieh. Und dann gab es halt auch zum Beispiel Jahre mit, ich sage jetzt mal, einer besonders guten Mirabellenernte. Ja, so konnte man die Früchte halt gar nicht so schnell verwerten, wie sie halt faulten. Und ebenso auch bei der Schlachtung. Ja, man hat ja auch irgendwie so alles vom Tier verwertet, was halt da war. Aber es war halt einfach leicht verderblich, ja. Man musste ja irgendwie eine Möglichkeit finden, damit man die Sachen irgendwie nicht wegschmeißen muss, ja. Und dann war man halt schon sehr froh, als es dann die Möglichkeit gab zum Einkochen, damit man diese damaligen ja wirklich kostbaren Lebensmittel noch irgendwie haltbar machen kann. Und schön war halt dann auch irgendwie das Gefühl, ja, dass man im Dezember plötzlich Kirschen essen konnte, ja. Also damals war das ja auch noch nicht so gegeben, dass ich einfach in den Supermarkt laufe und mir da, ja, keine Ahnung, im Winter Erdbeeren kaufe oder so, ja. Das ist ja heute schon eher möglich. Und dann wurde es halt eben von diesen Fertigprodukten so ein bisschen verdrängt, ja. Und jetzt findet es halt wieder Anklang, so Dinge selbst mit den Händen halt herzustellen. Und es ist halt einfach schön, wenn man so Selbstgemachtes auch verschenken kann, ja. Also es hat einen ganz anderen Stellenwert. Und es wurde schon immer viel experimentiert. Also so ab dem 17. Jahrhundert kann man sagen, da wurde viel mit Erhitzung und mit Luft und mit Vakuum und so weiter experimentiert. Und 1892 gab es dann einen Herrn Dr. Rudolf Rempel, der hat dann tatsächlich ein Patent angemeldet, und zwar ein Apparat zum Sterilisieren. Also der hat es zum ersten Mal dann wirklich geschafft, in einem Apparat Dinge zu sterilisieren und somit haltbar zu machen. Und dieses Patent wurde dann tatsächlich von einem Herrn Johann Weck 1895 gekauft. Jetzt war es aber halt so, dass der Herr Johann Weck ein sehr, sehr schlechter Verkäufer war. Der hat es einfach nicht geschafft, die Produkte so richtig an den Mann zu bekommen oder beziehungsweise damals noch an die Frau zu bekommen. Und dann hat er sich so einen guten Kaufmann zur Seite geholt, den Herrn Georg van Eyck. Und der wusste halt so richtig, wie man es machen muss. Also der hat die Produkte an die Frau gebracht und wusste halt auch, hey, ich muss den Frauen aber halt auch zeigen, wie es funktioniert, ja. Und der hat dann Kurse gegeben den Hausfrauen und hat denen gezeigt, wie das funktioniert und wie sie das machen müssen. Und so hat sich das halt rumgesprochen. Und dann wurde da halt schon so eine kleine Erfolgsstory raus. Und die Firmengründung war dann tatsächlich 1900. Und der Johann Weck selbst, also von dem der Name eigentlich kommt, der hat schon 2 Jahre später die Firma wieder verlassen. Also die Firmengeschichte war nur sehr kurz mit ihm. Und der Georg Heck, der gute Kaufmann, der hat es dann weitergeführt und zu dem Erfolg maßgeblich beigetragen.
Ja, du hast es gerade angesprochen. Er hat eigentlich die Initiative ergriffen, um die Produkte zu verkaufen, an die Frau zu bringen und ihnen zu erklären, wie es funktioniert. Ja, Julia, für euch steht vor allem eine Frucht, und zwar die Erdbeere. Auf all euren Deckeln und sogar auf den kleinen Klammern ist sie draufgeprägt. Magst du erzählen, was es damit auf sich hat?
Also die Erdbeere, die ziert unser Firmenlogo, weil es tatsächlich die erste saisonale Frucht im Jahr ist, die man einkochen kann. Da geht die Einkochsaison los und deswegen sind wir die Gläser mit der Erdbeere.
Magst du uns das Zusammenspiel aus Glas, Klammern und Ring vielleicht einmal erklären?
Eigentlich ist es relativ simpel. So Mikroorganismen, die haben wir ja überall bei uns, also Bakterien oder auch manchmal sind es auch Schimmelsporen. Die bringen ja nachher unser Essen auch zum Verderben. Also die sind ja dafür verantwortlich, dass eine Erdbeere nicht von sich aus einfach 3 Jahre haltbar ist. Und bei einem Einkochvorgang, ich bleibe jetzt bei den Erdbeeren, wenn ich die Erdbeeren in ein Glas fülle, dann habe ich ja auf den Erdbeeren diese Mikroorganismen und auch in dieser Luft. Wenn ich das Glas verschließe, dann sind die in der Luft und auf den Erdbeeren. Und durch die Erhitzung töte ich quasi die Bakterien, die sich da auf den Lebensmitteln befinden und auch in der Luft, die töte ich dann quasi ab. Und es entsteht ein Überdruck und der Überdruck ist dafür verantwortlich, dass die heiße Luft aus dem Glas raus kann, also zwischen dem Gummiring und zwischen dem Deckel kann die entweichen. Es kann aber gleichzeitig keine Luft rein und auch kein heißes Wasser, wenn ich es beim Einkochen im Wasserbad habe. Also nichts von außen kommt rein, aber alles von innen kommt raus. Und wenn ich die Gläser quasi aus dem heißen Wasserbad rausnehme, dann muss ich sie komplett abkühlen lassen. Und durch den Außendruck von der Luft hält quasi der Deckel mit dem Gummiring an dem Glas fest. Und dann kann ich die Klammern abnehmen. Und wenn der Deckel hält, dann ist auch alles quasi sicher eingekocht.
Ja, mega. Und was ist dein Profi-Tipp, wenn man das Glas nicht aufbekommt?
Es liegt oft daran, dass es vielleicht ein bisschen verklebt ist oben, wenn man irgendwie eine Zuckerlösung drin hatte oder so im Glas. Dann kann ich das Glas quasi kopfüber in heißes Wasser stellen und da mal ein paar Minuten drinne verweilen lassen. Und wenn ich es dann rausnehme, dann müsste ich es eigentlich öffnen können. Im schlimmsten Fall muss man halt tatsächlich an dem Gummiring ziehen, bis es irgendwann den Plopp macht. Also ich habe es noch nie erlebt, dass man ein Glas gar nicht aufbekommt. Manchmal sind die Gummiringe auch spröde und es liegt dann daran, aber dann reißt der Gummiring ab. Aber das ist eigentlich eher selten oder wirklich nur, wenn das Material schon zu oft benutzt wurde. Aber das ist eigentlich selten. Oder vielleicht, wenn man ein 100 Jahre altes Glas findet und das noch öffnen möchte, ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig, aber eigentlich geht es problemlos auf.
Ja, das mit dem Wasserbad finde ich einen hilfreichen Tipp. Vielleicht an die Zuhörer, probieren Sie es nicht mit einem scharfen Messer.
Nein, das ist nicht empfehlenswert. Also nachher hat man noch die Scherben im Essen, das ist nicht gut.
Die Scherben und vielleicht auch das Messer in der Hand stecken. Ich spreche da aus Erfahrung, maximal mit einem Buttermesser.
Nein, das würde ich auch nicht empfehlen. Also ja. Nein. Also es gibt auch so seltsame Apparaturen im Internet mit so einer Drahtöse, was sich dann bei Zuziehen unter die Gummilasche drängen soll. Aber das habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Es war noch nie nötig, dass ich es ausprobiere. Also ich kann nicht sagen, ob das hilfreich ist oder nicht.
Ich würde sagen, wir probieren alle das mit dem Wasserbad aus. Und ansonsten hilft auch immer mit ein bisschen Kraft an der Lasche ziehen. Du hast es gerade angesprochen, das Einwecken im Vergleich früher heute, früher eine Notwendigkeit, heute ein Hobby. Ja, ich glaube, es hat sogar tatsächlich eine Generation übersprungen. Wir haben viel über Großeltern gesprochen und über jetzt die Generation, die so Ende 20, Anfang 30 ist und all die handwerklichen Tätigkeiten vielleicht wieder neu entdeckt oder beziehungsweise für sich entdeckt. Wie beobachtest du die Entwicklung vom Handwerk an sich?
Ja, ich glaube, so in den 80er, 90er Jahren hat es ja auch angefangen, dass Mütter immer mehr berufstätig waren und auch immer länger gearbeitet haben. Und das war eben auch die Zeit, wo auch so die Sachen mit den Fertigprodukten halt auch wirklich so Einzug gefunden haben, weil es halt einfach schnell gehen musste. Ja, die Mütter hatten einfach auch nicht mehr Zeit, den ganzen Vormittag irgendwie in der Küche zu stehen, um irgendwie das Essen vorzubereiten, sondern die kamen im besten Fall mittags nach Hause und dann musste halt eigentlich schon was auf dem Tisch stehen. Ja, und dann kamen die Kinder und dann musste es was zu essen geben. Und ich glaube, das war auch so eine Emanzipationssache, dass die Frauen teilweise auch nicht mehr wollten. Die haben das genossen, dass sie nicht mehr so lange in der Küche standen. Ja. Und jetzt ist es ja auch eher so, dass das nicht nur Frauen machen, sondern ja auch viele Männer. Also jetzt hat es nichts mehr mit der Geschlechterrolle zu tun, sag ich mal, sondern wirklich was damit, dass man stolz drauf ist, dass man was selbst produziert, was selbst herstellt. Es ist auch so ein bisschen, ich würde sagen, so ein Stellenwert auch, dass man auch zeigen kann, man kann das auch. Also man hat gelernt, wie man etwas tut. Und dass das schon immer mehr Anklang wiederfindet bei den Menschen.
Jetzt haben wir ganz viel über die Geschichte gehört und auch schon ein paar erste handwerkliche Techniken. Vielleicht wechseln wir einfach mal zu den Rezepten rüber. Was viele noch nicht wissen, Weck hat gerade ein brandneues Kochbuch veröffentlicht. Was war die Idee hinter dem Buch und worauf dürfen sich die Leserinnen freuen?
Also wir wollten mit dem ein Kochbuch, ein Nachschlagewerk oder ein Grundlagenbuch erschaffen, mit dem sowohl blutige Anfänger als auch Leute, die schon oft eingekocht haben, glücklich sind. Ja, also wir erklären halt wirklich so Schritt für Schritt, was zu tun ist. Vom Material über den Einkochvorgang an sich bis hin zu welchem Zucker kann ich verwenden. Also jeder wird hier so ein bisschen an die Hand genommen. Es gibt auch Menschen, die ja schon ganz oft eingekocht haben, die sich aber jedes Jahr, wenn die Gurken im Garten wieder reif sind, fragen, oh nee, wie lange muss ich die jetzt nochmal einkochen? Was war nochmal die Zeit? Und da haben sie einfach mit dem Buch so eine schnelle Orientierung, ja. Also sie können schnell nachschlagen, ah ja, hier Gurken, ja stimmt, die muss ich nochmal so und so lang und so bei so und so viel Grad einkochen. Oder die wollen auch mal was Neues ausprobieren und wussten noch gar nicht, zum Beispiel, dass man Kuchen einkochen kann, ja. Und so für all die Menschen wollten wir halt ein großes Nachschlagewerk kreieren, sodass alles in einem Werk drin ist und auffindbar ist. Und die Leser dürfen sich halt wirklich auf ein Buch freuen, das wirklich mit viel Leidenschaft entstanden ist. Also wir waren ein kleines Team von 6 Leuten, die sich intensiv mit den Rezepten beschäftigt hat, die fleißig eingekocht haben und schlussendlich halt auch alle Rezepte selbst geshootet haben. Ja. Also wir sind alle da gestanden und haben überlegt, wie man was wie am besten ins beste Licht rücken kann. Und man kann halt sagen, dass wir bis auf den Druck alles in Eigenarbeit passiert ist. Und das ist schon besonders.
Klingt wirklich spannend, also wirklich auch nach einem Buch für jede Zielgruppe. Hast du vielleicht ein persönliches Lieblingsrezept oder ein ganz besonderes Rezept, was man jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm hat? Du hast gerade von Kuchen gesprochen.
Wenn ich jetzt so von mir persönlich ausgehe, also ich bin da tatsächlich ganz einfach gestrickt. Also ich liebe die klassisch eingeweckten Zwetschgen oder Aprikosen oder Kirschen. Das kommt eben vielleicht auch von meiner Kindheit her, weil die Oma das immer gemacht hat und die gab es dann immer zum Grießbrei dazu. Und das fand ich, also das liebe ich noch heute. Und ja, wenn es dann um Rezept aus dem Buch geht, dann finde ich das Weinberg-Pfirsich-Kompott mit Minze ganz spannend. Also das fand ich wirklich total lecker. Wenn wir über den Kuchen reden, also gerade so für Naschkatzen, kann ich den Zitronengugelhupf total empfehlen. Der ist richtig schön saftig und total fein. Und wer dann weg vom Süßen will, da kann ich das Curry mit Tofu und Gemüse, dem kann ich total ans Herz legen. Das ist richtig lecker. Genau, das sind so meine persönlichen Highlights aus dem Buch.
Das klingt absolut vielseitig. Ich glaube, jetzt haben richtig viele Zuhörer Lust gekriegt, direkt loszulegen. Mich selbst eingeschlossen, was brauche ich als Grundausstattung?
Also als Grundausstattung kann man sagen natürlich die Gläser. Also ohne Gläser läuft nichts. Und dazu natürlich auch die Gummiringe und die Klammern. Also die brauche ich. Was ich wirklich empfehle, ist auch ein Einkochautomat. Weil ich weiß, es ist keine kostengünstige Anschaffung, das ist natürlich schon so ein Haken, aber eine, die sich halt wirklich für viele Jahre dann auch hält. Also wenn man vorhat, das schon auch öfter zu machen, dann empfehle ich das ganz klar. Der erleichtert einfach so das Arbeiten. Also vor allem, wenn er auch nur eine Zeitschaltuhr hat. Also wir haben auch Einkochautomaten, die haben eine integrierte Zeitschaltuhr. Die läuft dann auch wirklich erst los, wenn der Einkochvorgang beginnt und die endet dann automatisch, wenn der Einkochvorgang beendet ist. Das ist kein Muss, aber das erleichtert wirklich das Arbeiten. Und dazu empfehle ich dann auch wirklich noch einen Glasheber, weil wenn ich die eingekochten Sachen in dem kochenden Wasser drin habe und ich sollte die dann auch wirklich zeitnah rausnehmen aus dem Wasser, dann ist es fast nicht machbar, ohne sich die Finger zu verbrennen. Also das wäre auf jeden Fall mal die Grundausstattung, ja. Ein gutes Rezept noch, das wäre auch noch gut.
Ja, also empfiehlst du auf jeden Fall Einkochautomaten, um sich so ein bisschen die Arbeit mit einem großen Topf, viel Wasser und einem Thermometer in der Hand zu sparen?
Also das viele Wasser kann man leider nicht einsparen durch den Einkochautomaten, aber tatsächlich das mit dem Thermometer, ja. Also man kann halt wirklich genau die Temperatur festlegen im Einkochautomaten, das ist halt schwierig im normalen Kochtopf. Es geht natürlich, also wenn Wasser kocht, dann weiß ich, es hat 100 Grad, das ist jetzt nicht ganz so schwer. Aber ich muss halt dann wirklich dabei sein und das beobachten und ich bekomme halt auch in den normalen Kochtopf auch nicht sehr viele Gläser rein. Im Einkochautomaten bekomme ich halt schon sehr viel mehr Gläser rein. Ich kann natürlich auch unterschiedliche Sachen ja im Einkochtopf reinstellen, also alles, was die gleiche Temperatur und die gleiche Einkochzeit hat, kann ich auch gemeinsam reinstellen. Insofern, ja, ich finde schon, dass es die Arbeit erleichtert.
Und welche Fehler passieren oft und wie lassen sie sich vermeiden?
Also was wir ganz oft haben, ist, dass tatsächlich ein bisschen fauliges Obst eingekocht wird. Also viele denken, ach komm, die kleine faule Stelle, die schneide ich einfach raus und das wird ja eh nochmal gekocht und dann wird es schon passen. Es geht aber oft in die Hose. Also da sind dann oft halt zu viel Sporen drin, die einfach dann das ganze Glas verderben lassen. Deswegen würde ich da schon empfehlen, einfach wirklich immer frische Produkte zu verwenden und nicht gerade die, die eben schon faulig sind. Dann wissen viele nicht, dass stärkehaltige Produkte, also wie zum Beispiel Teigwaren, Reis, Graupen oder auch Soßenbindermehl und andere Bindungsmittel einfach den Glasinhalt zum Kippen bringen. Also auch Sahne und Milch, das sind einfach Dinge, die lassen sich nicht einkochen. Also das geht unter den Bedingungen, die wir in unserer Küche haben als Otto-Normalverbraucher, die kann man nicht einkochen. Und dann haben wir noch oft Gläser, die Risse haben oder die springen und das kommt einfach von zu hohen Temperaturunterschieden. Also wenn ich beim Einkochen bin, sollte ich immer darauf achten, dass der Temperaturunterschied von dem Glas zu dem, was ich einfülle oder auch wenn ich die Gläser in den Einkochautomaten reinstelle, dass der Glasinhalt ungefähr die gleiche Temperatur hat wie auch das Wasser, was ich einfülle. Manche nehmen noch die Klammern zu früh ab, die sind dann ein bisschen zu ungeduldig und nehmen ihre eingekochten Sachen raus und nehmen gleich die Klammern ab. Dann ist meistens das Vakuum noch nicht vollständig hergestellt und dann geht das Glas einfach auf und ist nicht richtig eingekocht. Da muss ich einfach ein bisschen geduldig sein. Ja, das sind so, glaube ich, die häufigsten Fehler.
Apropos Geduld, wie lange sind denn die eingekochten Lebensmittel dann haltbar? Und du hast es gerade angesprochen, woran erkenne ich, ob irgendwas kippt im Glas?
Also bei Fruchtaufstrichen wie so Marmeladen, Konfitüren, Gelees, aber auch bei eingekochtem Obst oder sauer eingelegten Gemüse kann man schon sagen, dass die Haltbarkeit eigentlich unbegrenzt ist. Also wenn der Glasdeckel fest verschlossen ist mit dem Glas, also wenn da nichts locker ist und nichts abgeht, dann kann ich davon ausgehen, dass der Glasinhalt auch gut ist. Ich würde dann immer noch mal, wenn ich es öffne, auf den eigenen Instinkt vertrauen und mal kurz dran riechen und noch mal gut beäugen. Aber wenn das alles einwandfrei ist, dann ist es auch verzehrbar. Tricky wird es dann eher bei so stark eiweißhaltigen Lebensmitteln wie Bohnen, Erbsen oder Kohl. Da bekommen wir auch immer viele Nachrichten, dass die Gläser gar nicht aufgegangen sind, aber der Inhalt total komisch schmeckt, so meistens säuerlich. Und das liegt an sogenannten Flat-Sauer-Bakterien. Also die bilden nämlich Säure, aber keine Gase. Und deswegen hebt sich der Glasdeckel nicht. Also deswegen ist das Glas nicht offen. Da ist einfach so ein Tipp, dass man beim Einkochen so einen Schuss Essig noch dazu gibt, weil das den pH-Wert senkt. Und dann haben diese Bakterien eigentlich keine Chance. Und bei Fleisch und nicht sauer eingelegten Gemüse, dann empfehlen wir meistens so 1 bis 2 Jahre. Man sagt da gerne so von Saison bis zur nächsten Saison. Und Kuchen und Brot, das ist so das mit der kürzesten Haltbarkeit. Da empfehlen wir 6 Monate oder nicht länger als 6 Monate. Wobei wir auch schon Kuchen hatten, den wir nach über einem Jahr geöffnet haben. Und der war auch immer noch einwandfrei. Das ist aber jetzt keine Empfehlung, die wir abgeben. Aber Das hängt immer so stark von den Hygienebedingungen zu Hause ab und auch vom Lebensmittel selbst. Auch schon allein von der Düngung, ja, kann das abhängen. Wie ein Gemüse gedüngt wurde, kann schon Einfluss darauf haben, wie lange es haltbar ist nachher im Glas. Aber so, das sind so die Richtwerte, die ich so geben kann.
Also gilt als allgemeine Faustformel so ein bisschen, erst schauen, dann riechen und im Notfall probieren, wenn man sich nicht ganz sicher ist.
Ja, also wie gesagt, bei den Fruchtaufstrichen und bei dem Obst und so sauer eingelegten Gemüse, da kann ich eigentlich wirklich davon ausgehen, dass die ganz lange haltbar sind. Wir haben so ein kleines Archiv und da haben wir auch Dinge, die sind schon über 100 Jahre alt, ja. Also wir haben da Erbsen, die sind von 1919. Die sehen wirklich aus wie gerade eingekocht. Die sind noch total grün, da ist Flüssigkeit drin. Also die würde ich jetzt tatsächlich auch ohne große Bedenken probieren, weil die sehen einfach gut aus. Also manchmal verlieren auch so lang eingekochte Sachen ihre Farbe. Das liegt aber meistens am Sonnenlicht, also wenn die irgendwie Sonnenausstrahlung ausgesetzt waren. Aber wie gesagt, wenn der Glasdeckel zu ist und wenn ansonsten da kein Schimmel oder so drauf ist, dann ist das eigentlich auch noch verzehrbar.
Ja, lass uns vielleicht noch einen Schritt tiefer gehen. Warum ist Einkochen oder Einwecken viel mehr als nur eine reine Küchentechnik? Also was glaubst du, lernt man beim Einkochen über sich oder auch vor allem über die Lebensmittel?
Also es ist vielleicht nicht das Einkochen im Speziellen, sondern ich glaube eher das Ausprobieren von Dingen, die man noch nie vorgemacht hat. Ja, also die Erkenntnis, dass es gar nicht so schwierig ist und teilweise auch gar nicht so aufwendig, Lebensmittel haltbar zu machen, ne? Also wenn mein Vater mir 10 Kilo Kirschen aus seinem eigenen Garten mitbringt, die ungespritzt sind und somit auch gar nicht so lange haltbar, dann ist es schon echt eine Arbeit, die alle zu entstielen und zu waschen und die angefaulten Kirschen auszusortieren. Aber wenn dann die Gläser dann so alle verschlossen vor mir stehen, dann freue ich mich so wie Bolle und schiebe sie ganz stolz in mein Vorratsregal. Das hatten wir vorher auch schon. Und das ist, glaube ich, bei allen selbstgemachten Dingen so. Also die Freude am Produkt, die überwiegt am Ende, ja. Und ich glaube, das ist das, was man so lernt oder mitnimmt übers Einkochen oder über dieses Handwerk. Und über Lebensmittel an sich, da nimmt man vielleicht mit, dass es auch da so kleine Zicken gibt. Also dass es Lebensmittel gibt, die sich nicht so einfach verarbeiten oder einkochen lassen. Ja, die so ein bisschen eine Sonderbehandlung brauchen, das ist vielleicht wie bei Menschen auch, aber ja, das kann man vielleicht mitnehmen.
Ja, ich finde beim Einwecken spannend, dass man sich mit den Jahreszeiten beschäftigt, dass man viel eigenes Obst und Gemüse ja auch verwenden kann, was man im Garten hat, womit man jetzt vielleicht nicht den 10. Kirschkuchen in Folge backen möchte und dann lieber was einkocht und es im Winter vielleicht über einen heißen Grießbrei macht. Und ich glaube, dass man auch noch ein bisschen dann eben anders auf das Essen schaut.
Ja, also mit Sicherheit. Und da, glaube ich, kann man auch wieder im Allgemeinen reden. Das ist bei allen selbstgemachten Dingen so, dass man einfach einen anderen Blick drauf hat, ja. Man gibt vielleicht auch einfach besser Acht drauf, kann man vielleicht sagen. Man genießt es mehr. Man genießt ja auch seinen Garten irgendwie viel mehr, wenn man weiß, dass man da irgendwie alles selbst angepflanzt hat und alles selbst geschnitten hat. Und also das ist ja einfach, wenn man Dinge selbst getan hat und da Arbeit drin steckt, dann weiß man sie einfach viel mehr wertzuschätzen, ja. Und ich glaube, das ist halt bei den eingekochten Sachen auch so.
Ja, als Abschlussfrage vielleicht noch, was wünschst du dir als Einkochexpertin für weg und generell für das Thema?
Also fürs Einkochen würde ich mir wünschen, dass es vielleicht irgendwann so das angestaubte Image los wird. Also man kann so viele schöne Dinge einkochen und man kann da so seine persönlichen Lieblingsrezepte erschaffen. Und das ist eigentlich total ein spannendes Thema. Ich wünsche mir einfach, dass da sich viel mehr Leute wieder rantrauen, weil es ist im Grunde kein Hexenwerk. Ja, das kriegt man schon hin, wenn man sich da ein bisschen einliest und man kann ja auch mit was ganz Einfachem starten, wie so eine Marmelade. Das ist ja wirklich das Einfachste zum Einkochen. Oder ein Kompott, das ist auch ganz einfach, so ein Apfelmus. Das wünsche ich mir. Für weg würde ich mir wünschen, dass noch viel mehr Menschen die Vielseitigkeit unserer Gläser entdecken. Also es ist so ein langlebiges Produkt, was nicht nur für Einkochen, Desserts oder als Bonbonglas verwendet werden kann, sondern nimm es als Stiftehalter, als Kerzenglas, als Vase. Wir haben es auch schon als Lampenschirm gesehen oder als Vogelfutterstelle. Ja, also alles Mögliche. Es ist wirklich total vielseitig und es ist einfach schön und sollte, finde ich, noch viel mehr Menschen erreichen. So.
Ja, liebe Zuhörerin, was Sie heute gehört haben, ist eigentlich ganz einfach und doch so wertvoll. Wenn wir uns die Zeit nehmen, etwas wirklich zu lernen, entsteht eine Verbindung zum Produkt, das Wegglas, zum Material und auch zum eigenen handwerklichen Können. Und diese Verbindung verändert etwas in unserer Haltung, in unserem Konsum und manchmal sogar auch in unserem Alltag. Wer also selbst einmal spüren möchte, wie erfüllend es sein kann, Erdbeeren einzukochen und selber Marmelade zu machen, Zwiebeln einzuwecken oder auch Rhabarberkompott zu verschenken, sollte es einfach mal versuchen. Und vielleicht sogar mit dem neuen Wegkochbuch. Lieben Dank, liebe Julia, für deine Einblicke.
Danke auch und ich hatte sehr viel Spaß. Vielen Dank.
Ja, das war's. Lieben Dank auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie bewusst.